Moin Lukas.
Moin lieber Lutz.
Kurzes Intro, kurze Folge, Folge 65. Wir müssen hier heute ein bisschen durchrushen. Wir nehmen nämlich Sonntag an der Wahl auf. Es ist 17.32 Uhr und um 18 Uhr kommt das große Ergebnis, zumindest das hochgerechnete. Lukas, worüber wollen wir heute sprechen?
Nicht über die Wahl. Wir sprechen über 3 aus 9. Wir sprechen ganz kurz über die Ergebnisse des HSV und der Geißböcke und bisschen 3 aus 9 und dann Abfahrt.
Ja, bisschen hier Champions League, bisschen neue Auslosung da und dann machen wir heute hier eine schnelle Nummer und hier kommt das Intro. Da sind wir wieder. Erster Punkt auf meiner Liste, Davy Selke, Fußballgott.
Ist so. Der Typ hat einfach Eier, das kann man nicht anders sagen. Ihr habt da gut ins Gold gegriffen, ihm das Geld gegeben, was er bei uns nicht bekommen hat, nachdem er erneut was gefordert hat. Und der schießt euch hoch die Saison, es ist so.
Ich hoffe es wirklich sehr. 10 Spiele sind es jetzt ohne Niederlage. Davon waren Spiele dabei, die weniger überzeugend waren. Das jetzt am Freitag war, würde ich sagen, über 90 Minuten gesehen, der überzeugendste Auftritt, weil der HSV hatte viele Spiele drin, wo sie phasenweise Gegner richtig dominiert haben und dann hat eine gute halbe Stunde auch mal gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Gegen Kaiserslautern gab es 5 Minuten vor der Halbzeit, wo man sich ein Tor hätte kassieren müssen oder fangen müssen. Das wurde zum Glück nicht getan, weil Lautern kläglich vergeben hat, aus ungefähr 3 Metern daneben geschossen. Aber über die weiteren Strecken dieses Spiels war das richtig dominant, richtig souverän. Lautern hinten reingedrückt, viele Chancen rausgespielt. Ludovic Reis ist wieder zurück. Erstes Mal Startaufstellung, direkt ein gutes Spiel gemacht. Karabek ist der neue Kareshma. Packt den Rabona aus, leider hat das Tor nicht gezählt. Aber das war ein richtig guter Auftritt, das hat richtig Spaß gemacht am Freitagabend. Und dann auch die Tabellenführung, die sogar auch verteidigt werden konnte, weil ihr heute spät einen Ausgleich bekommen habt. Wie war das Spiel Köln gegen Fortuna, Lukas?
Ja, ich glaube, wenn man den Düsseldorfern zuhört, die da sagen, wir haben heute 1-1 gewonnen und wir sind unzufrieden mit unserer Leistung und haben nicht das gebracht, was wir bringen wollten. Glück gehabt, 80 Minuten nicht stattgefunden und haben dann doch irgendwie per Elfmeter noch einen Punkt geholt. Dann braucht man gar nicht weiter fragen. Wir waren die überlegene Mannschaft in fast allen Statistiken, aber auch einfach vom Gesamteindruck auf dem Platz her. Haben es aber auch nicht geschafft, die Dinger dann auch umzumünzen. Insgesamt war es ein Spiel von beiden Mannschaften, was sehr auf die Verteidigung ausgerichtet war. Das haben beide Teams gut gemacht. Offensiv war es von keinem der beiden Teams ein Spektakel, aber doch noch deutlich besser von uns. Und so müssen wir uns dann halt in der 90. Minute die 3 Punkte nehmen lassen. Am Ende geht es 1-1 aus und ja, für uns eher eine bittere Hergabe von Punkten. Und die Fortuna freut sich über den Punkt, den Glücklichen.
Ja, ich hätte mich auch eher über einen Sieg von Köln gefreut, weil dann wäre der Abstand zu der Verfolgergruppe noch größer gewesen und ich freue mich natürlich am meisten, wenn einfach am Ende HSV und Köln direkt hochgehen. Wer das dann auf Platz 3 macht, ist mir eigentlich völlig egal, aber das wäre doch schön, wenn wir irgendwie, ja, eine Woche vorher gerne schon, ich möchte eigentlich nicht bis zum letzten Spieltag zittern müssen, aber wenn wir dann irgendwie schon Arm in Arm uns liegen können und wissen, dass beide Vereine aufgestiegen sind, wäre für mich persönlich schöner, weil ja, jetzt ist die Verfolgergruppe zwar ein bisschen ausgedünnt, aber weiterhin sind es auch auf Platz 2 beziehungsweise von Platz 2 bis 9 immer noch nur 6 Punkte. Das heißt, 2-3 Spiele mal eine kleine Durststrecke und dann hängt man eigentlich wieder mitten in der Suppe von Platz 2 bis 8 irgendwo dazwischen. Aber ansonsten, für den HSV muss ich sagen, war es ein richtig guter Spieltag. Ihr spielt unentschieden, das heißt Köln-Düsseldorf nehmen sich Punkte. Dann verliert Magdeburg gegen Karlsruhe. Karlsruhe eher schon ein bisschen abgeschlagen, Magdeburg lässt Punkte. Und auch noch zu aller Überraschung, Elversberg lässt Punkte gegen Ulm, auch wenn ich Elversberg jetzt nicht so in die absolute Top-Gruppe da reinrechne. Und dann nehmen sich auch noch Hannover und Paderborn die Punkte. Also ein richtig guter Spieltag für den HSV. Ich hätte mich gefreut, wenn ihr auch gewonnen hättet, dann wäre die Führungsgruppe oben ein bisschen ausgedünnt und der Vorsprung noch ein bisschen größer auf Platz 4 und 5. Aber gut, ich nehme das jetzt einmal erstmal so hin, weil am Ende steht da jetzt die Tabellenführung für den HSV und egal, was nächste Woche passiert, man bleibt auf mindestens Platz 3, beziehungsweise mindestens auf Platz 2, weil das Torverhältnis vom HSV viel besser ist als das von Lautern. Wenn du nichts mehr zur zweiten Liga hast, dann würde ich jetzt direkt den unmittelbaren Sprung machen, der eigentlich auch natürlich daherkommt von der zweiten Liga in die Champions League.
Let's do it.
Let's do it. So, Dortmund, haben wir später noch ein 3 aus 9, machen wir es kurz. Gab es nicht viel zu bereden, es war 0-0 und man hatte schon wieder Panik, ob es einfach wieder bergab geht. Gegen Lissabon, nächste Runde. Bayern, richtig knapp. Mhm. Die lagen tatsächlich bis zur 90 plus 4. Minute zu Hause gegen Celtic Glasgow hinten. Wir haben uns letzte Woche noch gesagt, ja, das werden die zu Hause mit 2-3 Toren Unterschied machen und dann brauchen wir uns ja gar keine Sorgen machen um die Bundesliga-Clubs in der Champions League. Ja, 90 plus 4, Alfonso Davies macht dann noch den späten Ausgleich und damit die nächste Runde klar. Da hat das Auswärtstor, beziehungsweise das Gegentor auswärts, hat dann doch noch ganz schön wehgetan, was dann relativ spät von Celtic kam. Hätte ich nicht gedacht. Hast du dir das Spiel angeguckt?
Ja, teilweise nicht komplett. Witzigerweise so die letzten 20 Minuten. Und ich fand es bemerkenswert, ich gehe das mit, was du sagst. Ich habe das so nicht kommen sehen, da haben wir uns auch geirrt in der letzten Folge. Das waren so ein bisschen die Dusel-Bayern wieder, die ich irgendwie jetzt schon lange nicht mehr so gesehen habe, weil sie auch von den Last-Minute-Leverkusen abgelöst wurden in den letzten ein, zwei Saisons oder dieser Saison und der vorletzten. Aber gut, am Ende, da kräht kein Haar mehr nach. Sie sind jetzt eine Runde weiter und ich glaube, da kann man auch direkt ansetzen. Denn die Auslosung, die hatte es in sich. Ja, die Bayern
empfangen. Nicht nur Bundesliga-Beteiligung, auch generell. Ist generell ein ganz schön knackiges Achtelfinale.
Generell, also wir fangen mal bei den Bayern an, weil wir gerade thematisch da verortet sind. Die empfangen Leverkusen. Und somit wird also einer der beiden deutschen Vereine, Bayern oder Leverkusen, die Champions League in der nächsten Runde verlassen. Dortmund hat Lille bekommen. Und dann kann man sagen, das Derby in Madrid ist auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert. Real gegen Atletico.
Richtig knackig, ja.
Paris gegen Liverpool kannst du auch anbieten, finde ich. Also das sind schon ganz coole Paarungen. Und ja, klar, aus deutscher Sicht muss man natürlich jetzt sagen, schade, dass da zwei Teams aufeinandertreffen, aber gerade vor dem Hintergrund, dass wir die Paarung gerade in der Liga hatten mit dem 0-0, wo Leverkusen auf jeden Fall hätte gewinnen müssen, kriegt das schon Brisanz und ich bin geneigt zu sagen, Leverkusen wird sich durchsetzen.
Ja, Xabi Alonso ist ja der personifizierte Bayern-Schreck, noch keine Niederlage gegen die Bayern und es geht ja auch schon bald los. In 2 Wochen ist schon das Hinspiel, 5.3. 21 Uhr, den werde ich mir auf jeden Fall im Kalender rot markieren, weil das möchte ich auf jeden Fall sehen und da würde ich sogar sagen, da würde ich gerne in eine Kneipe gehen oder so, falls du da nichts vorhast, ich glaube, da vielleicht bist du noch im Urlaub, weiß ich nicht, aber das werde ich mir auf jeden Fall irgendwo angucken, ein bisschen Stimmung, da habe ich richtig Bock drauf und ich finde auch andere Partien, ich finde es sehr geil, dass Brügge gegen Aston Villa spielt, nicht weil das eine Top-Partie ist, sondern weil das gleichzeitig bedeutet, wir haben mal wieder so ein paar Clubs dann auch Richtung Viertelfinale, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hätte, weil ich sehe Dortmund gegen Lille auch noch nicht klar weiter, Lille in der Champions League eine starke Serie bisher gespielt, die sind direkt weitergekommen, ohne die Zwischenrunde. Und ich hoffe auf noch die ein oder andere weitere Überraschung, sodass das da einfach mal wieder ein bisschen durchgewürfelt wird. Auch wenn ich sagen muss, ist es eigentlich am Ende egal, gegen wen Real Madrid das Finale gewinnt, weil da lege ich mich jetzt einfach schon fest, mit dem Lauf, den die jetzt haben, wenn sie keine großen Verletzungen haben, der Kader, wie er ist, plus die Ergänzung Mbappé, der jetzt auch noch richtig in Form kommt und City im Alleingang abgeschossen hat im Rückspiel, dann sehe ich diese Mischung aus Ancelotti, der ungefähr schon 34 Mal die Champions League gewonnen hat, plus der Offensivreihe Mbappé, Vini, Rodrigo und dahinter Bellingham. Ich weiß nicht, wer das stoppen soll, außer Liverpool. Und die treffen aber spätestens im Halbfinale aufeinander. Also ich würde einfach mal prognostizieren, dass die beiden sich im Halbfinale treffen. Und das könnte ein richtig heftiger Schlagabtausch werden, weil Liverpool dieses Jahr auch unfassbar gut, Real gerade richtig in Form, die haben auch in der Liga schon aufgeschlossen, nachdem Barcelona sehr lange da vorne rumgehopst ist. Ich habe richtig Bock wieder auf die Champions League, merkst du vielleicht schon, wie ich das hier sage, normalerweise sage ich immer, ach Champions League, das juckt mich gar nicht, Aber irgendwie dieser neue Modus, ich muss sagen, der gibt so ein bisschen mal wieder ein bisschen Reiz, mir auch, die Spiele mir dann anzugucken, weil ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur an der Konstellation des neuen Modus liegt, aber die Konstellation, dass wir jetzt schon so viel Top-Partien auch schon auf Achtelfinale-Ebene haben, ich habe das Gefühl, das ist mehr, als es sonst war. Und da muss ich sagen, das finde ich schon mal gut, bevor man dann einfach nur wieder, ja, Bayern kriegt irgendwie im Achtelfinale Celtic oder irgendwie anderen sehr starken Clubs kriegen irgendwelche, die glücklich weitergekommen sind. Finde ich ganz gut, dass sich das vorher, was die Favoriten angeht, schon so ein bisschen ausdünnt und die ein oder andere Überraschung da ist.
Ja, check. Ich habe auch gerade nochmal aufgepasst und kann sagen, ich bin zum Spiel wieder da. Also wir können das gerne mal anpeilen mit der Kneipe.
Geil.
Lass uns gerne noch ganz kurz einen Schwenk in die Premier League machen und dann auf 3 aus 9 kommen. Es sei denn, du hast noch was Bahnbrechendes zur Champions League. Ich will dich natürlich jetzt hier nicht weggrätschen, aber ich glaube...
Nee, ich grätsche noch mal kurz dazwischen mit der Euro League und der Conference League. Da wurde auch ausgelost. Frankfurt waren schon weiter. Richtig schöne Partie. Ich sehe Amsterdam schon in Rot leuchten mit Bengalos, Pyrotechnik und 25.000 Frankfurt-Fans in der Stadt Amsterdam, weil gegen Ajax wurde es ausgelost. Und das ist natürlich auch schon eine richtig knackige Partie für so ein Achtelfinale in der Euroleague. Auch wenn Ajax in den letzten Jahren ein bisschen hat federn lassen und der fast Champions League-Finaleinzug mit Van de Beek und De Jong und Co. Schon fast wieder einige Jahre zurückliegt. Aber trotzdem natürlich ein sehr schönes Duell. Und Conference League auch noch kurz erwähnt. Heidenheim hat es leider nicht geschafft. Für die Liga wahrscheinlich das Beste, was ihnen hätte passieren können, weil da sieht es langsam ganz schön dünn aus. Das noch kurz eingeschoben. Aber ich habe hier auch noch ein, zwei Punkte zur Premier League. Lass uns gerne rüberspringen.
Yes. Ich meine, kurze Randnotiz. Heidenheim hat ja nichts verpasst. Ja, die wären jetzt auf Chelsea getroffen. Das haben sie ja schon hinter sich gebracht, dieses Erlebnis. Also,
nichts Neues.
Die Premier League. Ich wollte nur ganz kurz auf das Spiel Newcastle gegen Nottingham. Das war ja das eins der beiden Spitzenspiele an diesem Wochenende in England zu sprechen kommen. Und es schien wohl eins der unterhaltsamsten Spiele dieser Saison in England gewesen zu sein. Also nicht nur des Spieltags oder der letzten Wochen, nein, der Saison. Es ging rauf und runter. Ganz kurz, Nottingham hat 1-0 geführt, dann haben die Magpies das Ding 4-1 gedreht und zum Schluss ist Nottingham nochmal auf 4-3 rangekommen. Hat wohl unglaublich Bock gemacht. Ich habe es mir nicht angucken können, aber die Highlights gönne ich mir auf jeden Fall. Und gerade in diesem Moment trifft Liverpool auswärts bei Man City zum 1-0 in Person von Mo Salah. Das ist natürlich das absolute Spitzenspiel. Hier geht es für Liverpool darum, die Verteidigung Platz Nummer 1 auszubauen. Und City hat wahrscheinlich hier den letzten kleinen winzigen Strohhalm Hoffnung in der Hand zu sagen, wenn wir das Ding ziehen, vielleicht passieren da noch Wunder.
Ja, wenn Liverpool das Ding holt, 11 Punkte auf Platz 2, dann kann man so langsam den Sekt, in Liverpool trinkt man keinen Sekt, man kann das Ale schon mal kalt stellen oder was sie auch immer, die da aus irgendwelchen Hülsen sich reinkloppen werden in der Stadt, aber dann sieht das langsam sehr, sehr gut aus. Aber ja, die Highlights, ich habe sie schon auf TikTok gesehen tatsächlich vom Newcastle-Spiel, zumindest die 4 Tore in 11 Minuten nach 0-1 Rückstand vor der Halbzeit auf 4-1 gestellt. Das sind die Spiele, die erlebe ich gerne im Stadion. HSV-Referenz dazu, dieses Jahr hatten wir schon ein so ein ähnliches Spiel, ganz anderes Niveau, aber da wurden auch innerhalb von sehr kurzer Zeit 3 Tore geschossen und die Stimmung, die dann immer im Stadion ist, und das ist eigentlich völlig unabhängig, welcher Gegner das ist, dieser Rauschzustand, dass du eigentlich gar nicht mehr aus dem Jubeln rauskommst, das finde ich, sind immer richtig geile Momente im Stadion, weil das kommt nicht so häufig vor. Und da habe ich persönlich immer, mir tut danach dann immer das Gesicht weh, weil ich das mit dem Grinsen nicht mehr aufhören kann, wenn man wirklich irgendwie mal so ein schönes Spiel hat und sieht, dass da gerade alles ineinander passt und so eine Mannschaft einfach mal eine andere überrollt und irgendwie so 3-4 Tore in kurzer Zeit schießt, freue ich mich immer sehr drüber. Passiert nämlich beim HSV schon seit einigen Jahren nicht mehr ganz so häufig. Mo Salah, heftig dieses Jahr. Er macht einfach weiter. Ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen soll. Ich glaube, der hat jetzt schon wettbewerbsübergreifend irgendwie 26 Tore gemacht oder so. Richtig gute Saison und ich würde es Liverpool auf jeden Fall gönnen. City spielt mit deinen Magpies immer noch um die Champions League, wenn das Spiel so ausgehen sollte. Und uhrzeittechnisch, wir haben es schon gesagt, wann wir aufnehmen. Wir passen demnach Bayern gegen Frankfurt und Hoffenheim gegen Stuttgart, um das noch hier in die Wertung mit einfließen zu lassen. Stichwort Bundesliga. Wollen wir schon direkt rüberhüpfen?
Ja, why not? Wir haben ja 3 Spiele mitgebracht, so wie immer. Welche haben wir denn heute?
Chronologisch.
Darauf zielte meine Frage ab.
Ja, müssten wir starten mit dem Spiel Gladbach gegen Augsburg.
Ja.
Nee, ist egal. Wir können auch Mainz gegen Pauli nehmen. Die beide waren in der Konferenz. Konferenz auch wirklich, wenn irgendjemand jetzt hier da draußen zuhört und sagt, ah, wie können wir das Produkt Bundesliga einfach attraktiver machen? Also das ist ja wirklich, wir brauchen ja Milliarden Einnahmen, um die Gehälter zu bezahlen und alles Mögliche. Und dann hast du eine Konferenz mit Wolfsburg, Bochum, Mainz, Pauli, Holstein, Kiel gegen Leverkusen und Gladbach gegen Augsburg. Und dann weiß ich auch nicht mehr, was ihr überhaupt noch vermarkten wollt. Dann guckt man eine Etage tiefer. Da sieht das interessanter aus in den Stadien. Aber das soll uns hier nicht davon abhalten, über die Bundesliga zu berichten, weil es macht ja trotzdem Spaß. Karneval steht vor der Tür. Machen wir mit dem ersten Spiel in der Konferenz, was wir hier mitgebracht haben, fangen wir damit an. Mainz gegen Pauli, Karneval deswegen, weil die Mainzer schon ihre passenden Trikots dazu anhatten.
Ja, sickes Ding, muss ich sagen. Also ich fand es ziemlich cool, das Trikot. Einzig die Rückennummern fand ich jetzt nicht so komplett gelungen, aber ich fand es insgesamt ein cooles Trikot, by the way.
Ja, fand ich auch. Passt einfach zu Mainz. Machen sie ja regelmäßig, oder ich weiß gar nicht, ob sie es jedes Jahr machen, ein Karnevalstrikot. Wahrscheinlich sogar jedes Jahr, so wie ihr das ja beim FC auch macht. Das Spiel selber, muss ich sagen, das Ergebnis passt nicht zum Spielverlauf. Man könnte wirklich sagen, die Mainzer waren einfach abgezockter. Die haben dieses Jahr das Glück auch ein bisschen auf ihrer Seite, dass ein sehr starker Vasil von Pauli sich, dass dem ein Fehler unterläuft, den er in den letzten Wochen, der hat er ordentlich was rausgefischt und wenig Fehler gemacht. Dieses Mal ist es aber ein Fehler, den Lee zum 1:0 nutzen kann und ja, den Spielverlauf bis dahin auf jeden Fall ein bisschen auf den Kopf stellt, weil Pauli echt das gut gemacht hat. Die waren richtig aggressiv in den Zweikämpfen, früh gepresst, hoch gepresst, alles lief eigentlich ganz gut, außer dass sie das Tor nicht gemacht haben, haben noch einen sehr schönen Pfostenschuss auch durch Weishaupt, der fast auch noch an den anderen Pfosten knallt und dann vielleicht sogar reingeht, ganz, ganz enge Nummer, aber ja, Pauli kann sich nicht belohnen und am Ende entgleitet ihn dann so ein bisschen das Spiel und Mainz schlägt zweimal eiskalt zu. Hast du das Spiel gesehen?
Ja, also ähnlich, ich muss sagen, aus Sicht der Kiezkicker dürfte das ein Spiel der zwei Halbzeiten gewesen sein. Die ersten 45 Minuten waren richtig vernünftig. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ging über das tapfere Aufbäumen und Verteidigen hinaus. Die hatten die besseren Möglichkeiten, zwar nicht Glanz und Gloria, aber dennoch irgendwie Abschlüsse produziert. Viel weggeblockt von den Mainzern, die das einfach dann immer wieder lösen oder löschen konnten. Und die zweite Halbzeit war halt gar nichts von Pauli. Und dadurch, dass auch Mainz offensiv fast das ganze Spiel nicht wirklich stattgefunden hat, war es halt kein attraktives Bundesligaspiel. Und das kennt jetzt, also sagen wir es mal andersrum, ja. Also wenn das Spiel an Attraktivität verliert, weil St. Pauli nicht mehr so viel einfällt wie in der ersten Halbzeit, dann spricht das insgesamt nicht fürs Spiel, ohne den Paulianern hier zu nahe treten zu wollen. Aber Mainz ist halt die Mannschaft der Stunde oder eine der Mannschaften der Stunden. Denen hätte mehr einfallen können. Pauli ist natürlich der Underdog. Ein richtig vernünftiges Auswärtsspiel gemacht. Ein Punkt wäre, glaube ich, total verdient gewesen. Das gerechte und logische Ergebnis. Und so hast du zwei Szenen, die bedingt durch einen Fehler und dann aber auch durch einen Konter abgezockt genutzt werden von Mainz. Und das wiederum kann man natürlich auch auf die aktuelle Form zurückführen. Das gelingt ihnen vielleicht auch nicht, wenn sie unten drin stehen und der Kopf mitspielt. So war es erwachsen, aber bestimmt nichts, worauf man sich jetzt irgendwie ausruhen sollte oder worauf man wahnsinnig stolz sein sollte.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Trotzdem springen am Ende 3 Punkte dabei raus und Platz 5. Bis jetzt. Die Stuttgarter können die Mainzer noch einholen mit einem hohen Sieg. Eher unwahrscheinlich und so überwintert, nicht überwintert, aber so verbringt Mainz diesen Spieltag am Ende auf jeden Fall auf einem europäischen Platz. Und Davor sind nur noch Freiburg, Frankfurt, Leverkusen und Bayern. Freiburg hat nämlich schon wieder mal das gemacht, was sie die ganze Saison machen. Das Spiel haben wir nicht dabei, aber es soll hier trotzdem mal kurz erwähnt werden. Die haben einfach die Bremer 5:0 abgefertigt und das passt einfach perfekt in die Saison von Freiburg, die einfach gegen die Teams, mit denen sie auf Augenhöhe sind, sie gewinnen sie einfach alle. Konsequent gewinnen sie diese Spiele und auch oftmals, oder nicht oftmals, aber teilweise sehr deutlich. Und nur gegen Teams, die vermeintlich und nominell besser sind als Freiburg, sieht es dieses Jahr so richtig schlecht aus. Aber ansonsten, als wäre das irgendwie so vorprogrammiert, die Spiele gegen so direkte Konkurrenten, die gewinnen die einfach ganz locker 5:0. Sehr überzeugender Auftritt gegen die Bremer, die in den letzten Wochen jetzt ordentlich wackeln. 3 Niederlagen in Folge und aus den letzten 10 Spielen gerade mal 2 Siege, 2 Unentschieden. Gleich der Abwärtstrend. Das noch als kleine Notiz, wenn wir schon bei der Tabelle sind. Ja, aber du sagst es schon. Mainz auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf dieses Jahr. Das wäre wild, wenn die mal wieder europäisch kommen. Hätte vor der Saison wahrscheinlich relativ wenige Leute hätten das prognostiziert. Ja. Aber das macht den Mainzern ja nichts. Das kann denen ja völlig egal sein.
Nee, also gut, jetzt mal ganz kurz bei Freiburg. Ein Stück weit muss ich da widersprechen. Das 5-0 war jetzt eigentlich außer der Reihe. Die haben zwar, da hast du vollkommen recht, ihre Spiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe gewonnen, aber meistens mit einem Torunterschied.
4 Siege in Folge.
Ja, ja, aber meistens mit einem Torunterschied. Also wenn du dir mal reinziehst, dass Kiel, Tabellenletzter, 34 geschossene Tore und die Freiburg, ja, Anwärter auf Europa, 34 geschossene Tore. Also die sind nicht dafür bekannt, Torfestivals abzufackeln, aber gut.
Da hast du recht. Ja, da hast du recht. Die Spiele gewinnen sie nicht deutlich, aber sie gewinnen sie. Die haben auch -2 Tordifferenz. Das ist für Platz 4 schon sehr ungewöhnlich. Dann, wenn man sich die letzten 10 Spiele aber anguckt, dann ist genau das Tatsache, was ich gesagt habe. Spiele, die sie gewinnen können, gewinnen sie. Spiele gegen bessere Gegner verlieren sie alle. Aus den letzten 10 Spielen 6 Siege, 4 Niederlagen, gewonnen gegen Wolfsburg, Kiel, Bochum, Heidenheim, Pauli, Bremen, verloren gegen Leverkusen, Stuttgart, Frankfurt, Bayern. Also genau das, diese Spiele gegen bessere Gegner, da sehen sie dieses Jahr nicht gut aus, da holen sie nicht mal einen Punkt. Aber gut. Wenn du am Ende die Spiele gegen die vermeintlich schwächeren Gegner einfach gewinnst, dann kann das ja trotzdem eine erfolgreiche Saison werden. Lass uns mal zum nächsten Spiel rüberspringen. Chronologisch ist das ab jetzt dann Gladbach gegen Augsburg. Und das ist ein Spiel, das haben wir hier heute reingenommen, weil das vom Ergebnis her uns beide auf jeden Fall überrascht hat. Vom Spielverlauf her, wenn man die rote Karte von Omlin in der 28. Minute bedenkt und dass die Tore dann auch nicht früh gefallen sind, sondern irgendwann dann hinten raus reinpurzeln, würde ich fast sagen, weil Gladbach dann auch so ein bisschen auseinanderbricht nach dem 2-0. Vorm Anstoß hätten wir, glaube ich, beide eher mit einem weiteren besseren oder mit einem Lauf, der sich fortsetzt, von Gladbach gerechnet. Vorher 4 Spiele ohne Niederlage. Ja, dieser Lauf hat jetzt erstmal ein Ende, weil der gute Mann Claude Maurice sich gedacht hat, ich gönne mir doch mal den ersten Hattrick meiner Bundesliga-Geschichte.
Ja, ich finde trotzdem, also trotz der Tatsache, dass man in Unterzahl spielt und die Tore spät fallen, wenn du dir die Tore anguckst, dann fällt doch auf, dass bei allen 3 Gegentoren die Gladbacher viel zu weit weg sind. Also das ist maximal Begleitschutz und ehrlicherweise haben wir über die Gladbacher Viererkette oder beziehungsweise die Defensivreihe schon ein paar Mal gesprochen, dass das nicht das Prunkstück der Mannschaft diese Saison ist. Und dennoch, gerade wenn ich in Unterzahl spiele, muss ich die Ketten eigentlich enger staffeln und versuchen, näher am Mann zu sein, aber das war gar nichts. Das ist teilweise so luftig gewesen und alibimäßig, dass ich mir schon gedacht habe, rote Karte hin oder her, das musst du gerade zu Hause mit den eigenen Fans im Rücken, da musst du mit dem Messer zwischen den Zähnen dazwischen gehen und jeden Zweikampf irgendwie versuchen anzunehmen. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. War sehr einfach für Claude Maurice.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Nicht der beste Moment für Sippel, mal wieder ein Spiel für Gladbach zu machen. Das erste Spiel seit 2 Jahren nach der roten Karte haben sie natürlich einen neuen Torwart gebracht. Und so durfte die Nummer 3 von Gladbach mal wieder ran. Und ja, wurde teilweise ein bisschen allein gelassen. Du hast es angesprochen, die Abstände zwischen Claude Maurice und der Verteidigung waren viel zu hoch. Und ja, dann lässt der Junge sich das auch nicht nehmen, seine Saisontore 7, 8 und 9 einzuschenken. guter Transfer. Ich glaube, den haben die sogar ablösefrei geholt von Nizza. Hätten andere Teams auch auf dem Schirm haben können. Hat aber niemand. Der 26, dribbelstarker Mittelfeldspieler, hat jetzt 11 Scorer in 17 Spielen. Viel mehr braucht man da eigentlich nicht sagen, außer Hut ab, Chapeau für diesen Transferstil, nenne ich ihn jetzt einfach, weil nichts mehr ist er als genau das. Der Augsburg auch so ein bisschen in dem einen oder anderen Spiel an Leben hält durch seine individuelle Klasse. Und jetzt muss man auch wirklich sagen, ich wage jetzt nicht den Blick Augsburg nach oben Richtung europäisches Geschäft, aber je nachdem, wie das Stuttgart-Spiel ausgeht, sind die einfach 4 Spiele hinter Stuttgart und fliegen mal wieder so unterm Radar. Und es ist jedes Jahr das Gleiche. Man denkt, Augsburg, die werden im Abstiegskampf landen. Und dann haben die aber immer mal wieder so einen kleinen Lauf, der sie da raus manövriert. Zuletzt haben sie 4 Spiele nicht verloren, dann gegen Stuttgart eine Niederlage kassiert und jetzt sind sie schon wieder 3 Spiele am Stück ungeschlagen. Ich weiß nicht, wie die das immer machen, aber irgendwas machen sie richtig.
Definitiv. Vielleicht nochmal ganz kurz aus, leider muss ich dazu sagen, ich habe mit den Augsburgern nicht wieder an der Brause, finde ich gar nicht so geil, den Verein, aber gut. Ich habe noch eine wilde Statistik aus dem Spiel Gladbach gegen Augsburg, die ich ganz gerne mit dir teilen möchte.
Ja, bitte.
Lange Überzahl, recht deutliches Ergebnis, wenn auch späte Tore. Und dann ist das ein Spiel, wo der Ballbesitz 49-51% heißt. Das finde ich wild und das spricht wiederum eigentlich nicht für Augsburg, beziehungsweise für den Fußball, den sie auch spielen. Mit dem Ball machen die nicht so furchtbar viel. Ja, das ist jetzt nicht deren Stärke. Und wenn ich so lange in Überzahl bin, dann muss ich das eigentlich genau in der Statistik am Ende auch wiederfinden. Es sei denn, wir reden jetzt davon, dass ich Kiel heiße und Überzahl gegen die Bayern spiele. Die schaffen das auch mit 10 Mann mehr Ballbesitz zu produzieren. Das fand ich so ein bisschen bezeichnend und die einzige wirklich besondere Statistik, die mir direkt ins Auge gestochen ist.
Ja, das ist wirklich ungewöhnlich. Normalerweise kennt man das dann eher, dass die Mannschaft in Überzahl natürlich auch deutlich mehr Ballbesitz hat. Hat Augsburg vielleicht auch gar nicht so ein großes Interesse dran. Und dieses Mal haben sie es dann gut genutzt mit den Möglichkeiten, die sie hatten und gewinnen das Spiel relativ locker 3-0. Gute Überleitung, weil 3-0 mal 2 ist 6-0, Lukas. Dann wären wir schon bei unserem letzten Spiel.
Wow.
Und vor diesem Spiel und bevor ich das Ergebnis dann gesehen hat und sich das Ergebnis eingestellt hat, ich war im Zwiespalt zwischen gönne ich Dortmund eine weitere klägliche Leistung und das Fortführen dieser Minusserie in den letzten Monaten oder freue ich mich, wenn Baumgart mit Union mal wieder einen auf die Kappe bekommt. Letzteres ist passiert und ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden mit dem Ergebnis, weil es gibt nichts schöner, als sich danach dann die Pressekonferenz oder die Interviews von Baumgart reinzuziehen, wie er in seiner unnachahmlichen Art mal wieder griesgrämig die Fehler überall sucht, außer bei seiner eigenen Mannschaft oder bei sich selber und alles war wieder blöd und jetzt hätte doch Rainer schon lange gelb-rot kriegen müssen und Und am Ende steht 6-0, Gyasi trifft 4-mal und ich bin zufrieden, Niko Kovac dürfte zufrieden sein und das war auch von Dortmund eine überzeugende Leistung, auch wenn die Tore 3-6 fallen halt ab der 75. Ne? Also man kann jetzt auch nicht davon sprechen, dass Dortmund die jetzt vorher komplett auseinandergeschraubt hat. Das passierte dann erst ab der 75. Minute, wo Union sich dann auch fragen muss, Ist das vielleicht doch eine Nummer zu viel, was wir dann hier hinten noch kassiert haben, weil so gut stehen sie auch nicht da und da kann das Torverhältnis doch auch durchaus mal interessant werden.
Ja, absolut. So wie du sagst, ne, also die letzten 4 Nüsse fallen halt in den letzten 15 Minuten. Da ist Union auseinandergebrochen, recht untypisch. Und ansonsten jetzt ist Gyasi natürlich mit 4 Toren der Mann des Spiels, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich finde, der verkappte Mann des Spiels ist Pascal Groß, der die Dinger fast im Alleingang einleitet, eins nach dem anderen vorbereitet oder indirekt beteiligt ist beim vorletzten Pass. Und dann gefolgt von Adeyemi, der über den super viel lief. Auf den warte ich gefühlt schon die ganze Saison. Also die drei haben das Spiel gezogen, gerade offensiv. Und für Dortmund ist es halt ja, Balsam für die Seele, dass sie mal wieder eins gewinnen konnten. Und gleichzeitig kann man auch auf Social Media sehen, die Freude ist unter Vorbehalt etwas verhalten, weil man kennt ja seine Pappenheimer und das jetzt zu bestätigen, ist ja die Aufgabe, an der die Borussia diese Saison immer wieder gescheitert ist. Also alle gucken gespannt auf das nächste Spiel.
Ja, so sieht es aus. Und wenn man auch hier nochmal den Blick auf die letzten 10 Spiele wirft, dann sieht man, wo das Problem bei Dortmund ist. Fehlende Konstanz. Da sind immer mal wieder Phasen bei, da gewinnt man Spiele, aber dass sich mal eine Serie einstellt, wie wir jetzt das bei anderen Teams gesehen haben, dass sie mal 4-5 Spiele am Stück nicht verlieren, das gab es dieses Jahr sehr, sehr selten, vor allem durch die schlechte Auswärtsleistung, die immer wieder gezeigt wurde. Und ja, gucken wir uns die nächsten Termine mal an, da ist eigentlich das relativ dankbar, das Programm, wenn wir jetzt die Champions League mal ein bisschen ausklammern und das natürlich immer schwer ist. Aber dann hast du ansonsten Pauli, Augsburg, Leipzig, Mainz. Die nächsten beiden Spiele sollte man durchaus gewinnen, um auch vielleicht einfach mal wieder in diesen Rhythmus reinzukommen, wie sich das anfühlt, wenn man einfach mal Spiele am Stück gewinnt. Dazwischen hast du schon die Champions League. Der März wird knackig für Dortmund. Der März wird spannend und vor allem, ich würde auch fast sagen, wir sind jetzt in der Phase der Saison, da ist das auch richtungsweisend, wo sie am Ende der Saison landen können. Rein rechnerisch auch noch, weil wenn du jetzt aus diesen 4 Bundesligaspielen nicht viele Punkte holst, dann musst du auch irgendwann mal gucken, wer steht eigentlich alles noch über mir und wie oft sollen die noch verlieren, dass du überhaupt eine realistische Chance hast, noch vielleicht in die Euroleague oder ganz utopisch in die Champions League zu kommen. Ja, und Pauli auswärts, die haben dieses Jahr auch viele Spiele gegen gute Vereine dann zu Hause irgendwie mit kämpferischer Leistung unentschieden gespielt. Die haben einen Punkt zu Hause gegen Leipzig geholt. Musst du auch als Borussia Dortmund erstmal die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Schauen wir mal, was die Dortmunder im März machen. 6 Spiele haben sie, 4-mal Liga, 2-mal Champions League. Und das ist dann schon, glaube ich, auch ein ganz gutes Zwischenzeugnis für Niko Kovac, der dann, glaube ich, ja knapp 10 Spiele auf der Bank saß. Dann können wir mal so ein kleines Fazit ziehen Ende März, wo es denn mit der Borussia dieses Jahr überhaupt hingehen soll.
Ja, also ich glaube, das ist längst keine Trainerfrage mehr, das ist eine Kaderfrage, das ist die große Aufgabe für alle Beteiligten, wer auch immer sie dann sind oder wie sie heißen mögen. Ja klar, du kannst jetzt überlegen, ist Kovac der Richtige? Wahrscheinlich nicht, zumindest nicht mittel- bis langfristig, aber du musst einfach an diesen Kader ran und das ist die Aufgabe für alle Beteiligten im Sommer. Diese Saison musst du versuchen, irgendwie schadlos über die Bühne zu bringen, sprich, wenn es die Conference League ist, du musst am Ende international landen mit diesem Kader, damit dir das nicht alles um die Ohren fliegt und dann beginnt die richtige Arbeit in der Sommerpause.
So sieht es aus. Noch ist nichts verloren. Dortmund aktuell ohne das Stuttgart-Spiel sind sie nur 7 Punkte hinter Freiburg, 7 Punkte hinter der Champions League, 6 Punkte hinter der Euroleague. Es ist wirklich noch nichts verloren, aber wir haben es gerade schon gesagt, 2 leichte Gegner vermeintlich vor der Brust und dann 2 Spiele gegen Leipzig und Mainz, die unmittelbar vor den Dortmundern stehen. Wenn du da eine kleine Serie hinlegst, schwuppdiwupp bist du auf Platz 6 oder 7 und dann bist du wieder in Schlagdistanz. Schauen wir mal, was die Borussia uns anbietet. Ist auch crazy, die haben 9 Niederlagen schon, ne? Die haben mehr Niederlagen als Augsburg, mehr Niederlagen als Wolfsburg. Das ist richtig Mittelmaß bisher. Gleich viele Niederlagen wie Bremen und Gladbach, von denen wir immer wieder sagen, wie unkonstant die sind. Bremen haben wir auch schon gesagt, unfassbar unkonstant. Die setzen gerade durch ihre Negativserie die komplette Saison irgendwie so ein bisschen aufs Spiel. Da sah schon sehr vieles deutlich besser aus als in den letzten Jahren. Ja, und da reiht Dortmund sich munter ein. Mal gucken, wie es in den 4 Wochen dann oder nach den 4 Wochen aussieht, ob sie sich aus dieser mittelmäßigen Gruppe ein Stück entfernen konnten oder vielleicht sogar mitten reingeschlittert sind.
Yes. Zum Abschluss unserer Folge muss ich nochmal betonen, wie unglaublich unattraktiv ich diese Sonntag 19.30 Uhr Nummer finde. Nicht, weil es jetzt Hoffenheim gegen Stuttgart ist, aber das ist einfach Unsinn, das ist Müll. Schraub das zurück, hol das Spiel in die Konferenz auf den Samstag 15.30 Uhr. Ja, es ist mir egal, ist so. Aber das ist so ein Käse.
Weil diese Ausrede, ja, das ist dann für die Clubs, die international gespielt haben, ja, das ist ja schön und gut, aber die können ja auch dann Sonntag spielen, aber dann pack halt ein Team. Weil Leipzig und Heidenheim, die haben nicht Heidenheim mit international gespielt, Bayern auch, aber ja schon Mittwoch beziehungsweise Dienstag, glaube ich, sogar schon. dann musst du es halt so legen, dass halt am Sonntag die Clubs spielen, die international gespielt haben und vielleicht am Donnerstag noch gekickt haben. Aber alles andere packt das in die Konferenz. Ich will auch 19:30 an einem Sonntag nicht ins Stadion. Da will ich auf die Couch, lass mich in Ruhe.
Ja, also das meine ich halt. Ne? Das eine ist natürlich, die Spieler brauchen Regeneration. Da sind wir komplett dabei. Aber denk doch mal an die Auswärtsfans. Das ist doch Müll.
Ja.
Also wirklich.
Kannst du haken. Also musst du ja 3 Tage Urlaub nehmen, gefühlt, ey. Also was soll das? Wenn du irgendwie dann irgendwie noch eine weite Anreise hast und Hoffenheim, Stuttgart, das ist jetzt easy peasy. Das machst du in 2 Stunden wahrscheinlich oder unter 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie weit das voneinander entfernt liegt, aber so weit wird es nicht sein. Aber weiß ich nicht, was war am Freitag? Freiburg gegen Bremen. Ja, mach das mal Sonntagabend 19:30. Da kannst du den Montag, musst du aber auf jeden Fall Urlaub nehmen.
Unsinn. Nun gut, ja. Mein Lieber, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir uns jetzt den Wahlergebnissen widmen.
Ja.
Ein bisschen kürzere Folge machen heute. Wollen wir dabei bleiben oder sagst du, weißt du was?
Ist auch egal. Nee.
Lieber über Fußball
Quatsch. Wir bleiben dabei. Ich habe gerade schon mal einen Blick reingeworfen und da schauert es mir. Ich muss mir jetzt erstmal gleich irgendwie was Gutes zu essen machen und das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes verdauen. Es sieht leider nicht so aus, wie ich es mir erhofft habe, aber das ist hier nichts für unseren kleinen süßen Fußball-Podcast. Der soll wohlbehütet bleiben, auch wenn nichts auf dieser Welt unpolitisch ist. Bleibt stabil, Leute, bleibt lieb, seid lieb zueinander und steht für die richtigen Werte ein. Das sind wahrscheinlich nicht die Werte von den Blauzis und aktuell auch nicht von der CDU, auch wenn das lange mal anders war. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder und haben das alles hier schon verdaut. Habt ein paar schöne Tage, lenkt euch mit schönen Dingen ab und es ist noch alles nichts verloren. Und nur der HSV, Lukas.
Und nur der FC Köln. Tschö.
Tschüssi.